Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Für Architekturfans ist Dänemark ein Traum. Dort wird origineller, innovativer und umweltschonender gebaut. Kopenhagen gehört zu den Städten mit der höchsten Lebensqualität weltweit. Und auch das hat bestimmt mit der Weise zu tun, wie die Dänen wohnen und wie sie den öffentlichen Raum gestalten und nutzen. Die UNESCO und der Internationale Architektenverband haben Kopenhagen jedenfalls für das Jahr 2023 den Titel Welthauptstadt der Architektur verliehen. Das Büro Henning Larsen ist eines der Aushängeschilder dänischer Architektur und es hat Niederlassungen in den USA, in Asien und in Deutschland. Andreas Schulte ist Architekt. Er leitet das Larsen-Büro in München. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Brinkmann.
Warum gelingt es dänischen Architekten besser als anderswo, Orte zu schaffen, an denen Menschen gerne leben, arbeiten und ihre Zeit verbringen?
Ich glaube, dass in der dänischen Gesellschaft ein ganz anderes Grundverständnis herrscht, was das Mit- und Füreinander eigentlich angeht. Also das heißt, man kann es vielleicht ein demokratisches Grundverständnis für ein Mit- und Füreinander bezeichnen. Und das beinhaltet natürlich auch ein gewisses Verantwortungsgefühl oder eine gewisse Verantwortung, die wir haben, auch insbesondere als Planer, Stadtplaner, Architekten, Freianlagenplaner, dass es dort wirklich darum geht, dass man ja die Erkenntnis, dass wir verschiedene Planungsaspekte zusammenführen müssen, um lebenswerte Orte zu schaffen. Also ich glaube, das ist schon eine ganz wesentliche, ja, ein Unterschied auch zu, wenn man das mit Deutschland vergleicht, wo wir jetzt ja gerade unsere Ausstellung eröffnen, ist das wirklich, glaube ich, noch nicht so ganz angekommen, dass es einfach alle Beteiligten betrifft, die am Planungsprozess zusammenwirken müssen.
Nun nimmt ja die Verdichtung in Städten kontinuierlich zu und je mehr Menschen in urbanen Räumen leben, desto wichtiger wird es, dass es Ausgleich gibt, also dass das Leben in der Stadt keine völlig ungesunde Sache wird. Wie reagiert das Büro, das Sie vertreten, für das Sie arbeiten, eigentlich auf das Wachstum der Städte?
Also ich glaube, das fängt damit an, dass wir uns sehr ausführlich mit dem Ort auseinandersetzen. Das heißt, um was für einen Ort handelt es sich, ob man jetzt von einem großen Maßstab spricht oder von einem kleinen Gebäude, einem kleinen Haus. Und das bezieht sich auch nicht nur auf das gebaute Umfeld, also auf die Häuser und die Gebäude, die angrenzen an das Grundstück, sondern auch auf andere Themen, wie zum Beispiel, welche klimatischen Bedingungen herrschen vor, was sind die sozioökonomischen Aspekte, welche Infrastruktur, welche Mobilitätsformen liegen vor. Und ich glaube, dass man das alles sehr kritisch betrachten muss und mit diesen bestehenden Strukturen umgehen muss, um dann eine Nachverdichtung betreiben muss, die es immer noch zulässt, gerade im urbanen Raum Zugang zu Licht und Luft und Grün zu ermöglichen. Auf der Grundlage bauen wir eigentlich auch unsere Konzepte auf.
In Berlin, wie in anderen Großstädten, werden verschärft Wohnungen gesucht, gebraucht und es wird zu wenig gebaut. Nun kommt noch die Verteuerung der Werkstoffe, der Baukosten dazu und die Mangelsituation wird sicherlich gravierender werden. Gleichzeitig haben wir in dieser Woche gehört, es gäbe einen eklatanten Leerstand an Wohnungen in Berlin. Haben Skandinavier eigentlich mit ähnlichen Problemen zu kämpfen?
Also erstmal würde ich schon sagen, dass die Herausforderungen ähnlich sind, weil auch der Materialmangel, die gestiegenen Baukosten etc., die Verstädterung und Sie hatten es erwähnt, Kopenhagen als einer der lebenswertesten Städte weltweit, erhöhen natürlich den Stress auf dem Wohnungsmarkt und das sehen wir in Kopenhagen und in Dänemark auch. Also das kann man sagen, dass das schon ähnlich ist. Ich glaube, was ein großer Unterschied ist, ist, dass auch da sind wir wieder beim Eingangsthema, dass einfach ein größeres Verständnis in der Gesellschaft herrscht, dass man auch mit ein bisschen weniger Platz ein Leben bestreiten kann. Das heißt, die Wohnungsgrößen sind anders. Wir haben immer noch relativ viele, auch größere Familien, die mit 3 Kindern auf 80 Quadratmeter oder weniger wohnen. Der Anspruch ist, glaube ich, geringer, weil das Leben viel stärker im städtischen Raum stattfindet als im Vergleich zu deutschen Städten noch. Und was man auch jetzt sieht, ist, was sicherlich auch eine andere Ausgangslage ist, dass mindestens 40% ab diesem Jahr, also wirklich geförderter Wohnungsbau, umgesetzt werden muss in Neubauprojekten. Also ich glaube, die Ausgangslage ist ähnlich. Ich glaube, dass einfach damit schneller und progressiver und aggressiver umgegangen wird, dass das einfach gelöst wird.
Haben denn dänische Architekten vielleicht auch generell mehr Einfluss auf Bauherren, die vielleicht nicht in erster Linie daran denken, möglichst wenig Material zu verschwenden und den ökologischen Fußabdruck insgesamt zu verringern?
Vielleicht muss man das mit zwei Dingen beantworten oder vielleicht zwei Dinge, die unterschiedlich sind. Zum einen hat der Architekt, der Stadtplaner oder Freianlagenplaner in der Gesellschaft einfach eine stärkere Stimme, hat mehr Gewicht und findet mehr Gehör. Das ist sicherlich ein großer Unterschied auch im Vergleich zu den vielen unserer deutschen Projekte. Und zum anderen hat die Planung und die Wichtigkeit der Einflussnahme hat in Summe einfach einen größeren Stellenwert in der Gesellschaft. Auch dort haben natürlich die Bauherren großes Interesse, Kosten zu senken und ja, ihr Projekt möglichst wirtschaftlich umzusetzen. Also da unterscheidet sich das eigentlich wenig. Aber das ist, jetzt sind wir wieder vielleicht beim anfänglichen Thema dieses auch der dänischen Gesellschaft, des Grundverständnisses, des Miteinanders. Ich glaube, dass da unsere Partner, Planungspartner und Auftraggeber vielleicht schon grundsätzlich ein bisschen anders sozialisiert sind und bereit sind, auch auf diese Gespräche einzugehen und dann auch den Mehrwert erkennen, wenn man eben andere Materialien nutzt, andere Bauformen einbringt und auch vielleicht ein bisschen mutiger ist. Also das ist so ein bisschen auch ein kleiner Unterschied zu Deutschland, dass die Bereitschaft, neue Technologien einzuführen, umzusetzen, vielleicht ein bisschen größer ist. Und man kann auch sagen, dass in der dänischen Gesellschaft auch ein bisschen anders motiviert ist, zudem, weil der dänische Staat dort auch viel Steuern da viel schneller eingreift. Also zum Beispiel müssen wir ab Januar bei neueren Projekten auch eine Kalkulation der CO2-Situation vorlegen, was auch ein bisschen impliziert, dass dort eine viel größere, vielleicht ein schnelleres Erkenntnis schon da war, wie ernst die Situation ist, in der wir uns befinden und wie sehr wir ein bisschen wegkommen müssen von nur Primärinvestitionen, sondern von einer langfristigen, gesamtheitlichen Betrachtung von Projekten. Das heißt, welchen Mehrwert generiere ich und dass ich da als Planer und auch als Bauherr eine andere Verantwortung auch wahrnehme und nicht nur, ich sag mal nur, jetzt muss man ganz hart ausdrücken, die größte Gewinnmarge aus einem Projekt rauszuziehen. Also das ist schon, ja, da habe ich schon den Eindruck, dass wir da als Planer ein bisschen mehr auch wirklich Einfluss nehmen können, ja.
Im Berliner Architekturforum Aedes ist an diesem Wochenende eine Ausstellung eröffnet worden, die am Beispiel von Arbeiten des dänischen Architekten Henning Larsen und seines Büros zeigen, was eine verantwortungsvolle Baukultur zu bieten hat. Andreas Schulte ist Architekt und koordiniert deutschlandweit Projekte für das Büro Larsen. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Schulte.
Sehr gerne, Frau Brinkmann. Vielen Dank.